ZIP FM
mit den Nachrichten.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIP FM am 24. Januar 2014, produziert von Julia Hartung bei der Radiokampagne Berlin. Durch die Sendung begleitet euch Barbara Siraki. In den kommenden halben Stunde erwarten euch folgende Themen. Refugee Law Clinic. In Leipzig wird eine neue Rechtsberatungsstelle für Flüchtlinge gegründet. Großer Hackerangriff in Deutschland. Millionen Nutzer und Nutzerinnen betroffen. Die Proteste in der Ukraine werden fortgesetzt. Eindrücke aus Lviv. Auswirkungen des Klimawandels auf die Weltmeere. Ein Interview mit dem Direktor des Instituts für Ostseeforschung. Die Refugee Law Clinic in Leipzig will Rechtsberatung für Flüchtlinge anbieten. In diesen Tagen müssen Flüchtlinge in Deutschland vieles ertragen. Das Asylrecht ist schwer verständlich und kompliziert. Häufig werden Flüchtlinge durch Behörden stigmatisiert und nicht zuletzt ist es die Gesellschaft, die sich den asylsuchenden Menschen verschließt. Eine pogromartige Stimmung schürt Ängste unter den Menschen, die aus Angst und Verzweiflung erst hierher geflüchtet sind. Den Asylsuchenden fehlt es hierzulande vielem für ein menschwürdiges Leben. Nicht selten auch eine rechtliche Unterstützung, etwa für den Asylantrag. In Leipzig hat sich nun eine Gruppe von Studierenden gegründet, die den Flüchtlingen diese rechtliche Unterstützung geben möchte. Sie nennen sich Refugee Law Clinic. Mit dieser Law Clinic wollen sie asylsuchenden Menschen in Leipzig eine rechtliche Beratung anbieten, und zwar kostenlos. Die Initiative befindet sich noch in ihren Startlöchern. Radio Korax aus Halle sprach mit dem Jurastudenten Michael Bader, einem der Gründer der Refugee Law Clinic. Zunächst erklärt er, woher das Konzept der Law Clinic kommt.
Na, eine Law Clinic, wo kommt her? Aus dem angloamerikanischen Rechtsraum, würde ich sagen. Ist meist zumindest an die Universitäten, also an die Law Schools gekoppelt und wurde ursprünglich dafür gegründet, also vornehmlich halt auch dem Sozialsystem der USA, würde ich sagen, geschuldet, dass man versucht hat, Sozialbedürftigen in irgendeiner Form Rechtsbeistand oder kostenlosen oder sehr, sehr vergünstigten Rechtsbeistand gewähren zu können. Und das ist seit 2008 nun jetzt auch in Deutschland erlaubt, war vorher verboten. Und nunmehr haben sich halt auch ein paar Sachen etabliert, beispielsweise in Gießen. Das ist so die Urform auf der Refugee Law Clinic. Und es gibt auch verschiedene Law Clinics, die sich zum Beispiel mit Internetrecht, gibt es an der HU, befassen. Oder zivilrechtliche natürlich, sowas wie Mietrecht oder so. Was, ich glaube, in der Ursprungsform in den USA natürlich weit bewegender war. Also, dass ich halt als Sozialbedürftiger irgendwo hingehe und sage, Leute, könnt ihr mir helfen? Ich kann mir keinen Anwalt leisten, aber mein Vermieter spinnt. Dann ist es natürlich einfacher bewältigbar so.
Also das heißt, wenn ich jetzt Jura studieren würde, jetzt in Halle oder besser in Leipzig wahrscheinlich und ich möchte bei euch mitmachen, dann ist es nicht einfach so möglich, sondern das braucht diese Ausbildung. Was steckt denn konkret hinter dieser Ausbildung und wie war denn da auch bislang euer Stand an der Uni Leipzig jetzt innerhalb des Jurastudiums? Welche Rolle hat da Flüchtlings- und Migrationsrecht gespielt?
Flüchtlings- und Migrationsrecht hat gar keine Rolle gespielt. Wir haben also weder einen Schwerpunktbereich wie ihr in Halle, deswegen sind wir hierher gefahren, noch sonstige Angebote, zumindest nicht in der juristischen Fakultät. Aber wir haben einen Lehrstuhl gefunden, der Herr Enders ist das bei uns, und der hat den Lehrstuhl für öffentliches Recht und der war sehr begeistert von der Idee. Wir durften ihn dann als Schirmherrn verbuchen, kann man sagen. Und der steht jetzt so ein bisschen hinter uns, halt auch als Teil der Juristenfakultät, was halt sehr wichtig ist. Wenn man da Lust drauf hat, rechtlich beratend tätig zu werden, dann muss man sich halt die Ausbildung geben. Das haben wir uns halt gesetzt einfach, dass es so sein muss. Weil das auch ungerecht ist zu sagen, naja, also wir machen das halt jetzt so ein bisschen und tingeln da vor uns hin und dann beraten wir halt die Leute, weil
das wäre verantwortungslos.
Genau.
Letztlich.
Und das ist halt Quatsch. Also das wollten wir von Anfang an nicht und deswegen haben wir also ein paar obligatorische Veranstaltungen.
Das heißt, nach einem Jahr Ausbildung und viel Engagement, was auch dahinter stecken muss, dann könnt ihr tatsächlich rechtlich beratend aktiv werden, jetzt auch nachdem der Verein bald gegründet ist.
Wir glauben, dass es sehr schwierig ist, überhaupt zu wissen, dass es uns gibt für halt Menschen, die da in diesen zentralen Einrichtungen untergebracht sind. Und natürlich eine riesige Sprachbarriere da ist. Das heißt, wir haben uns vorgestellt, wir gehen kleineren Gruppen dorthin mit Sprachmittlern und organisieren dann so eine Art Infoveranstaltungen, dass wir erzählen, wer wir sind, Ja, und dann kann man sich halt bei uns melden. Wir haben auch schon einige Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen und andere Menschen, die halt ja da sehr interessiert sind und sehr wohlwollend drauf blicken. Und ich glaube, dass der Vernetzungskontakt halt auch super wichtig ist. Und dann kann halt jeder zu uns kommen, der halt irgendein Problem hat, der irgendwas nicht versteht. Was wir halt nicht tun können, das muss auch ganz klar gesagt werden, ist halt gerichtlich vertreten. Das dürfen wir nicht und das wollen wir auch nicht. Aber zumindest ist halt dann die Vernetzung zu Anwälten im Asylrecht und so weiter, wenn es dann Not am Mann ist, auch da und über uns halt regelbar.
Ja, genau, weil ihr habt ja auch jetzt noch, also seid ihr Jura studierend, ihr habt ja noch keinen Abschluss, deswegen könnt ihr jetzt nicht einfach Mandanten dann vor Gericht vertreten. Genau. Man muss ja auch sagen, eigentlich sollte es ja jetzt nicht Aufgabe oder Verantwortung von Jurastudierenden sein, Flüchtlinge rechtlich zu beraten. Ich stelle mir das eher so vor, dass das eine Verantwortung ist, die der Bund, das Land oder die Stadt wahrnehmen soll. Inwiefern empfindest du dahingehend ein Defizit?
Naja, also es gab vor einiger Zeit mal eine kleine Anfrage bei der Bundesregierung, die genau zu diesem Thema war. Und da meinte halt die Bundesregierung, naja, also die karitativen Einrichtungen und Organisationen, also ich sage das jetzt mal ganz unverbindlich, die können das schon bewältigen so. Wo man sich halt schon fragen muss, erstens ist das gerecht, das so abzuschieben. Zweitens muss man sich fragen, was ist denn die Wertstellung des Menschen? Ist wahrscheinlich jetzt auch eine grundphilosophische Frage, aber warum bekommen die weniger als die hier geboren sind? Also das ergibt einfach keinen Sinn. Und ich glaube, das endet halt dann ganz oft mit Frustration auf beiden Seiten. Also sprich, die alle Sozialarbeiterinnen, die werden nicht alle Jura studiert haben und sich da krass auskennen, plus die Menschen, die in halt Organisationen arbeiten in solchen, die werden halt völlig überbelastet. Es ist super unzentral und super schwierig, da irgendwie mal als Flüchtling dahin zu finden, wo man hin will, zu der Stelle. Ich empfinde das als super ungerecht und deswegen haben wir die Organisation ja auch letztlich gegründet, damit wir da so ein bisschen einerseits als halt eigenständiger Verein und andererseits als halt Standbein in der Uni da halt einfach eine Wirkweise haben.
Wie unsere Zuhörer und Zuhörerinnen in den letzten Tagen schon hören konnten, wurden 16 Millionen E-Mail-Kontakten und Passwörter von Online-Diensten geknackt. Das gab das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in dieser Woche bekannt. Doch woher kamen die gehackten Daten? Was kann dadurch passieren? Und was kann ich dann tun? Das wollte Heike Demmel von Holger Bleich, Redakteur beim Computermagazin CT, wissen.
Mehrere Millionen Passwörter und nicht nur Passwörter sind geknackt worden. Was ist da jetzt überhaupt genau passiert? Also kann man da mittlerweile etwas näher nachvollziehen, was vorgekommen ist?
Naja, die Quelle der Information ist noch ziemlich dubios. Also woher das BSI, also das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, die Daten, die jetzt da moniert werden, tatsächlich hat, ist noch unklar. Es kommt wohl aus universitärer oder auch aus privater Quelle und es geht wohl um Daten, die über Botnetze abgeschöpft worden sind, so wie das üblicherweise Kriminelle ja auch tun. Das heißt, über lokal installierte Schädlinge versuchen Daten auf dem Rechner abzugreifen.
Wer ist denn da alles betroffen oder was ist alles betroffen? Das sind ja nicht nur die Passwörter von E-Mail-Konten, oder?
Also so wie ich das verstanden habe, und das ist auch nach wie vor unklar, weil niemand die Daten bis jetzt wirklich gesehen hat, geht es doch um 16 Millionen E-Mail-Adressen und zugehörige Login-Daten. Allerdings wurde ja dann auch wieder gesagt, es geht um allgemeine Login-Daten, also zum Beispiel auch zu Shops oder zu sozialen Netzwerken oder so. Aber da ja alle 16 Millionen abgefragt werden können, muss es sich um E-Mail-Adressen zumindest als Login-Namen handeln. Aber so ganz klar ist es nicht, also da drückt sich das BSI meiner Ansicht nach auch etwas zu dubios aus.
Woher können die Daten denn jetzt kommen? Also muss man davon ausgehen, dass es eine Sicherheitslücke auf dem eigenen Rechner ist oder könnte es auch über, was weiß ich, Sicherheitslücken bei Providern oder so kommen?
So wie ich das BSI verstanden habe und so wie sie sich geäußert haben, kommt das tatsächlich über Sicherheitslücken auf dem eigenen Rechner. Das heißt, das sind wohl sämtlich Passwortinformationen und Accountinformationen, die beim Beobachten des Nutzers an seinem eigenen PC gemacht wurden. Und das machen Schädlinge, die sich auf dem PC einnisten und dann zum Beispiel beobachten, was man an Username- und Passwortkombinationen in die Tastatur eingibt und das dann an einen zentralen Server rückmelden. Das heißt natürlich auch, dass wahrscheinlich diese PCs, die da jetzt betroffen sind, nach wie vor noch infiziert sind. Und deswegen rät das BSI ja auch, dass alle, die jetzt betroffen sein könnten, unbedingt einen aktuellen Virenscanner installieren und sollten nun nochmal gucken, was sie wirklich auf dem Rechner an Schädlingen haben.
Jetzt ist aber genau das auch nicht so ganz einfach, weil manch aktueller Virenscanner findet einfach nicht, selbst wenn ich vom BSI mitgeteilt bekommen habe, dass ich betroffen bin.
Ja, das ist wahr. Das ist auch immer die Restunsicherheit und das Restproblem. Also die Virenscanner haben tolle Erkennungsraten und man sollte natürlich auf jeden Fall einen Virenscanner nehmen, der eine Tages- oder stundenaktuelle Virensignaturdatei auch zugeworfen bekommen hat, damit er wenigstens die aktuellen Viren, die er kennt, erkennt. Aber nicht jeder Virenscanner erkennt hundertprozentig alles und da ist eine Restunsicherheit da, das ist klar.
Wir haben es gerade schon kurz angerissen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, also BSI, hat ja eine Internetseite eingerichtet, auf der jetzt alle prüfen können, ob die eigenen Daten gestohlen wurden. Dafür soll man jetzt die eigene E-Mail-Adresse dorthin schicken und dann bekommt man eine Antwort, wenn sie denn unter den Geklauten ist. Es klingt für viele jetzt gerade nach den letzten Datenskandalen, aber ja, ein bisschen fast nach einem neuen Spähangriff und Absaugen von Daten. Was meinen Sie denn? Ist das vertrauenswürdig?
Das ist schon vertrauenswürdig. Das BSI ist auf jeden Fall in Deutschland eine vertrauenswürdige Instanz, aber es ist halt ein Amt und als Amt haben die manchmal etwas seltsame Vorgehensweisen, meiner Ansicht nach. Also erstens ist es natürlich, war es nicht unbedingt ersichtlich, warum mehr als 4 Wochen Zeit vergehen müssen zwischen dem Erhalt dieser Daten und bis diese Abfragemöglichkeit vom BSI online gestellt wurde. Und so lange hat es ja gedauert. Dann stellt sich auch die Frage, erstens, warum man unbedingt seine Adresse eingeben muss, gut, und warum man nicht direkt informiert wird. All das begründet das BSI noch halbwegs plausibel, aber was ich nicht verstehe ist, warum nur diejenigen, die tatsächlich dann betroffen sind, diese Warn-E-Mail bekommen. Das heißt, man gibt ja seine E-Mail-Adresse ein und nur, wenn man in der Datenbank gefunden wird, diese E-Mail-Adresse, dann kriegt man eine Warn-Mail zurück vom BSI, ansonsten erfährt man gar nichts. Das heißt, wenn man keine Mail bekommt, ist man auf der sicheren Seite, aber das ist natürlich nicht so, weil es diverse Gründe dafür geben kann, dass die BSI-Mail einfach nicht zugestellt werden kann. Und dann ist man in falscher Sicherheit gewogen.
Jetzt gab es in letzter Zeit aber auch viel Häme, weil nämlich genau diese Seite stark überlastet ist oder war und kaum erreichbar war. Der Server ist da unter der Last der Anfragen zusammengebrochen.
Ja, da waren sie scheinbar ungenügend vorbereitet. Aber das ist auch nur eine Randgeschichte. Also es hat ja schlussendlich geklappt. Das einzige Problem, was ich da wirklich gesehen habe, dass stellenweise das mit dem oder dass der Server nicht geantwortet hat, ist das nämlich, das ist ein weiterer Grund, warum viele Leute vielleicht gedacht haben, die Mail gar nicht bekommen haben, obwohl sie hätte bekommen müssen. Oh, jetzt bin ich auf der sicheren Seite, ich habe vom BSI keine Antwort bekommen, aber dabei haben sie vielleicht in Wirklichkeit gar nicht den Prozess richtig ausgelöst, weil der Server gehakelt hat und so weiter. Also das sind alles so Unsicherheitsfaktoren. Deswegen würde ich als Nutzer, wenn ich da meine Adresse eingegeben habe und keine Antwort bekommen habe, da nicht rückschließen, ich bin jetzt garantiert nicht in dieser Datenbank und ich muss mich nicht mehr um meine Accountdaten kümmern, sondern ich will eigentlich im Moment eher jedem raten, das doch mal als Anlass zu nehmen und sein Passwort zu überdenken und zu wechseln.
Jetzt sprechen wir immer von geknackten Passwörtern oder von verseuchten Rechnern. Der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Hange, er spricht von einer echten Bedrohung. Es handle sich um die Aneignung der kompletten digitalen Identität. Klingt jetzt schon ziemlich dramatisch. Was raten Sie? Also Passwort ändern, darüber haben wir schon gesprochen. Rechner säubern, was noch?
Also schon bei der Accountsicherung sollte man so große Vorsicht walten lassen. Das heißt natürlich auch die üblichen Passwort-Setz-Sicherheitstipps berücksichtigen, Groß- und Kleinschreibungen benutzen, natürlich keine Begriffe, die in irgendwelchen Wörterbüchern auftauchen können und zusätzlich auch mit Ziffern und Sonderzeichen das Passwort nochmal absichern und vor allem aber nicht für mehrere Dienste dasselbe Passwort benutzen, sondern für jeden Dienst ein eigenes Passwort und zwar eins, das keine Rückschlüsse, also wenn man jetzt ein Passwort hat, dass man nicht einfach eine Ziffer ändert und dann ist man beim nächsten Passwort, sondern wirklich grundlegend andere Passwörter für jeden Dienst benutzen. Auch wenn es ein bisschen Arbeit macht, dann muss man eben notfalls mal einen Zettel nehmen und den dann zu Hause im Tresor verschließen, dass man das Passwort, wenn man es mal vergisst, dann wiederfinden kann. Aber das sollte einem die digitale Identität wert sein, die ja heutzutage immer wichtiger wird.
Noch immer gehen die Menschen in der Ukraine auf die Straße. Im folgenden Interview schildert die ehemalige Mitarbeiterin von Radio Dreieckland, Olga Sido aus Lviv, ihre Eindrücke zur aktuellen Situation. Die Fragen stellte Jan Ketmann.
Ich weiß nicht, ob ihr alle da in Deutschland mitbekommen habt, dass die Situation sich sehr stark verändert hat seit Sonntag. Und zwar am Sonntag ein Teil der Protestierenden dann doch nicht die Geduld hatten und dann haben einfach so radikalere Sachen unternommen, die zwar von vielen kritisiert werden, weil sie keine Bedeutung haben, also oder eben also nur eine symbolische Bedeutung haben können. Aber immerhin, also die Protestierenden haben sich sozusagen geteilt, die friedlichen Menschen stehen weiterhin auf dem Maidan, aber ein Teil hat sich getrennt und ist in Richtung Parlament gegangen und da befindet sich jetzt so die Frontlinie, die wo gerade auch schon richtig mit Waffen geschossen wurde. Und was auch noch passiert, das ist, glaube ich, in keinem anderen Land. Ich habe noch nie gehört, dass die Regierung in einem Land kriminell ist, um gegen die eigene Bevölkerung auf der Seite der Polizei zu kämpfen. Und genau das ist jetzt in Kraft getreten. Aus allen möglichen Regionen der Ukraine werden hauptsächlich Jugendliche gebracht. Die sind so in verschiedenen sportlichen Clubs und so dort organisiert. Und die werden nach Kiew gebracht, um dort dann richtig so Radau zu machen, damit man den Anlass gibt, dann so einen außerordentlichen Zustand auszurufen. Wollte man eben also solche Massenprovokationen organisieren. Und was auch interessant ist, dass diese Menschen, die eben dieses Radau machen sollen, diese Hooligans, die werden jetzt von den Kiewern verfolgt und festgenommen und auf Maidan gebracht und dort vernommen sozusagen auf Videos, damit man Beweise hat. Und man hat wirklich schon Beweise genug, dass das richtig organisiert und von der Polizei eigentlich begleitet wird. Ja, das ist so der Stand der Dinge. Und natürlich, das hat sich alles sehr, sehr geändert, nachdem heute früh zwei Menschen umgekommen sind. Der eine übrigens, der ist, und das ist wirklich, das widerspricht allen diesen Informationen, die man so gerne, besonders von russischer Seite hört und so, dass die Westukrainer, die Lemberger, die Galizier dort vor allem in Kiew sind. Dieser Mensch, dieser Sergej, der da umgekommen ist, der war aus dem Osten, aus Dnipropetrovsk. Der war schon mehr als einen Monat in Kiew auf dem Maidan, 20 Jahre alt und der Nationalität nach war der Armenier. Der war Armenier, der eigentlich mit seinen Eltern als Kind in die Ukraine gekommen ist. Und so natürlich so ganz tragische und sehr symbolische Geschichte und das wird bestimmt noch schlimmer kommen jetzt, nachdem die Leute schon so richtig böse sind. Und sonst, also habe ich heute gelesen oder gesehen auch, dass schon irgendwelche schwere Technik für Kiew gebracht wird. Also solche Panzerwagen, also werden da schon eingeführt nach Kiew. Ja, wobei, ob das jetzt so klug ist, in die Stadt solche Technik zu bringen, weil das ist ja eigentlich nicht gegen den Kampf, gegen friedliche Protestierende gedacht und ja, aber das zeugt schon davon, dass dieses Regime, diese Regierung jetzt schon sehr, sehr, sehr viel Angst hat.
Ja, vielleicht gar nicht so zu Unrecht. Wie ist denn die Lage in Lviv?
Also in Lviv ist es so, dass jeden Tag ca. 1000 Menschen organisiert, vielleicht noch einige eigene Faust, aber organisiert 1000 Menschen jeden Tag, so gestern, vorgestern, heute von Lviv nach Kiew fahren. Und hier vor Ort gibt es eine kleine, nicht unwichtige, aber nicht so gefährliche Aufgabe, da wo auch ich mich so ein bisschen beteilige und so. Das sind einige Militärtruppen von der vom Innenministerium, das heißt keine richtige regelmäßige Armee, sondern im Prinzip im breiten Sinne des Wortes auch Polizisten. Und es gibt solche drei Stützpunkte in Lemberg und man hat sie blockiert, damit sie nicht nach Kiew fahren können. Und die Menschen wechseln sich und stehen dort. Manche haben sich ihre Autos dort vor dem Tor abgestellt und also ich habe das nicht selbst erlebt, aber erzählten, dass diejenigen, die da drin sind, sozusagen die Polizisten selbst, die kamen raus und haben gebeten, dass die Leute nicht gehen, dass sie weiter blockieren, angeblich, sie haben überhaupt keine Lust, nach Kiew zu fahren und auf Seite der Regierung zu kämpfen. Und sie haben sogar den Menschen Brennholz gegeben, damit sie noch Feuer machen können und sich aufwärmen und so. Das heißt, hier gibt es wirklich durchaus friedliches Blockieren. Man fragt sich natürlich dabei, warum sie dann nicht eindeutig offen auf Seiten der Protestierenden übertreten. Aber das erklären vor allem die Politologen erklären dadurch, dass die höheren Offiziere auch bestimmte Garantien brauchen. Und die brauchen dann, die müssen auch wirklich richtig wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie schon sowas tun. Und dadurch, dass diese ganze Proteste und diese ganze Opposition nicht besonders gut organisiert sind, haben sie einfach, also zweifeln sie noch daran und sind eigentlich schon mit einem Fuß auf Seiten der Protestierenden, vor allem hier in unserer Region. So. Und dass eben, dass diese ganze Opposition nicht so richtig organisiert ist, hat auch Vorteile und Nachteile, weil einerseits kann man dann dadurch gerade wirklich sehen, dass das so ein Volkszorn ist und dass das nicht jetzt von jemandem sozusagen instrumentalisierte, weil man kann niemanden konkreten sehen, wem das dient sozusagen oder wen das zur Macht bringt oder so. Aber andererseits natürlich, ab einem bestimmten Zeitpunkt braucht man einen konkreten Anführer sozusagen. Und das haben wir immer noch nicht. Also der Klitschko, der hat sich noch so am sympathischsten dabei benommen. Der hat versucht, am Sonntag persönlich die Eskalation des Konfliktes zu stoppen. Der hat auch selbst hat sich daran beteiligt, eben diese sportliche Hooligans da zu stoppen und festzunehmen. Aber das ist natürlich sehr nett von ihm, aber irgendwie als Politiker, als potenzieller Präsident müsste er natürlich auch mehr tun, als selbst mit Hooligans zu kämpfen. Bei ihm das wahrscheinlich viel leichter fällt, ja, und viel lieber ist, als jetzt mit irgendjemandem zu verhandeln. Und ja, da hat er wirklich nicht so viel Erfahrung. Was wiederum auch sympathisch ist, aber wenn ich bringe.
Gut, ja. Vielen Dank, Olga. Wir hoffen das Beste. Und,
ja, wir auch. Das ist, also sind wirklich sehr viele Menschen jetzt, die ich kenne persönlich, die sind aus dem Maidan oder noch schlimmer da in dieser Hruschewska-Straße, da vor dem Parlament. Und da hat man einfach Angst um die Menschen. Ja, gut, danke, dass ihr euch dafür interessiert.
Ozeane bilden etwa 70% der Erdoberfläche. Vom Klimawandel werden diese in besonderer Weise beeinflusst. Ein Szenario ist der Anstieg des Meeresspiegels, aber es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Befürchtungen. Mehr dazu erfahrt ihr vom Freien Radio Loro aus Rostock.
Eines steht bereits jetzt fest, die Meere werden einer der großen Verlierer des Klimawandels sein. Vor allem die steigende Wassertemperatur und die Aufnahme von Kohlendioxid, so die Befürchtung, könnten die empfindlichen marinen Ökosysteme ins Schwanken bringen. Dazu Professor Bartmann, Direktor des Instituts für Ostseeforschung Warnemünde.
Mit zunehmender Konzentration des Treibhausgases CO2 steigt auch der Säuregrad im Meerwasser und damit werden die Lebensbedingungen für Organismen, die säureempfindlich sind, ungünstiger. Und das sind die kaltbildenden Korallen, das sind aber auch Muscheln, Schnecken. Es gibt Arbeiten, die zeigen, dass bei einer Temperaturerhöhung, bei gleichzeitiger Erhöhung des CO2s, die Fische die Toleranz gegen andere Umweltstörungen, deren Toleranz verringert wird. Das heißt, die Fische weichen aus, dann in kältere Gebiete.
In der Nordsee ist bereits zu beobachten, dass der kälteliebende Kabeljau nach Skandinavien abwandert. Wärmeliebende Arten aus südlichen Gewässern rücken nach. So wurden in der Nordsee bereits erste Sardinen gesichtet.
Ob es solche Situationen auch in der Ostsee gibt, ist nicht ganz klar. Denn ein Nordwärtswandern vieler Tierarten wird dadurch verhindert, dass eben der nördliche Teil der Ostsee, also die innere Ostsee, deutlich süßer ist, weniger salzhaltig. Und viele Tiere haben Salzgehaltsgrenzen, in die sie nicht mehr einwandern können.
Und noch eine andere Befürchtung haben Wissenschaftler. Fallen aufgrund Temperaturänderung die Eiablage von Fischen zeitlich nicht mehr mit dem Planktonwachstum zusammen, könnten Jungfische zukünftig schlicht verhungern. Dramatischer jedoch werden sich Klimaänderungen in den polaren Regionen auswirken, wo Organismen wesentlich empfindlicher reagieren. Durch das wegschmelzende Eis in der Arktis öffnen sich bereits jetzt schon neue Lebensräume, während andere verschwinden. Und der schrumpfende Eispanzer legt neue Schifffahrtsrouten frei. Diese versprechen bald nicht nur die Ausbeutung arktischer Rohstoffe, sondern auch kürzere Handelswege.
Als Gefahr dieser sehr kurzen Seeweges von Europa nach Asien und Amerika ist eben auch die Gefahr, dass Schiffe dann in der Arktis Fremdstoffe entlassen oder auch es zu Unglücken kommen kann. In kalten Systemen ist ein Ölunfall deutlich langwieriger als ein Ölunfall in subtropischen Gebieten. Also das Öl, was im Golf von Mexiko ausgetreten ist, wenn das in der Arktis ausgetreten wäre, wäre es jetzt auf keinen Fall so schnell abgebaut durch die Mikroorganismen, wie wir vermuten, dass es im Golf von Mexiko abgebaut ist.
Aber auch für die Gewässer der südlichen Antarktis wird der Klimawandel nicht ohne Folgen bleiben. Bislang, so Bartmann, wirkten diese als Kohlenstoffspeicher. Kleinste im Wasser lebende Pflanzenorganismen nehmen mit Hilfe von Sonnenlicht das Treibhausgas CO2 auf. Sie vermehren sich, wachsen und bilden Biomasse.
Diese Pflanzenbiomasse wird aufgefressen von kleinen Tieren, unter anderem dem Krill, antarktischen Krill, und dann letztendlich in die tiefen Ozeanschichten und zum Sediment abgelagert. Und dieser Weg von der Ozeanoberfläche bis zum Meeresboden wird auch oft als biologische Kohlenstoffpumpe zusammengefasst, denn die Organismen pumpen das CO2 aus der Atmosphäre in die Sedimente.
Im Vergleich etwa zu tropischen Gewässern ist die Kohlenstoffpumpe, also das CO2-Speichervermögen der polaren Gewässer, wesentlich effektiver. Noch zumindest. Doch auch das könnte sich in Zukunft wandeln.
Die Frage stellt sich jetzt, wenn kleine Änderungen der polaren Umwelt stattfinden, welche Reaktionen hat das auf diesen puffernden Effekt der polaren Ozean im globalen CO2-Geschehen? Zurzeit ist es so, dass der Südozean eine Netto-Senke für CO2 ist und wir wissen nicht ganz genau, ob sich diese Senke in eine Quelle umwandelt in der Zukunft. Und wenn das der Fall ist, dann hat natürlich der Ozean im Süden Pufferkapazität verloren.
Viele Fragen bleiben noch zu klären, um eindeutige Antworten zu geben. In einem sind sich Wissenschaftler und Öffentlichkeit bereits jetzt einig. Der Klimawandel ist Realität und wir können nur noch beeinflussen, wie gravierend er sein wird.
Mit diesem Beitrag endet die heutige Ausgabe von ZIP FM. Alle Interviews in ungekürzter Form findet ihr auf freie-radios.net. An Mikrofon und Technik verabschieden sich Barbara Siraki und Julia Hartung. Bis zum nächsten Mal.